Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
China will sich wieder mehr auf sich selbst besinnen. Die kommunistische Führung des Landes, die versucht, sich wirtschaftlich unabhängiger zu machen von anderen Staaten. Wie soll das gehen? Die chinesische Bevölkerung, die soll mehr konsumieren, das ist das eine. Und China will nicht mehr auf bestimmte Länder angewiesen sein, wenn es um bestimmte Produkte geht. Das ist das Ziel, mehr Made in China. Darum geht es beim neuen Fünfjahresplan, der ab heute hinter verschlossenen Türen festgezurrt wird. Wir schauen darauf bis 14 Uhr in Wirtschaft am Mittag. Mein Name ist Sina Fröndrich. Herzlich willkommen. Eine längere Fahrt mit dem Zug, die haben einige Menschen schon seit Monaten nicht mehr gemacht, weil es keinen Grund gibt zu reisen, weil geschäftliche Termine online abgewickelt werden oder weil da auch die Angst ist vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus. Im Sommer waren die Fernverkehrszüge der Deutschen Bahn wieder etwas stärker ausgelastet, doch nun zeigt sich, das Reiseaufkommen, das geht wieder zurück. Und auch die Lufthansa rechnet mit weniger Flügen, sie legt weitere Maschinen still und Hotels und nachgelagert auch Restaurants und Bars stellen sich auf einen harten Winter ein. Es sind diese Branchen, die besonders unter der Pandemie leiden. Brigitte Scheutes mit einem aktuellen Überblick.
Die Infektionszahlen steigen und wie auch schon bei der ersten Welle spürt die Tourismuswirtschaft die Auswirkungen wieder als erste und besonders stark. So sind nach Informationen der FAZ die Buchungszahlen im Fernverkehr der Deutschen Bahn seit Anfang Oktober um ein Drittel eingebrochen. Das Verkehrsaufkommen im Regionalverkehr sei stabil geblieben, heißt es bei der Bahn. Auch die Hotelbuchungen in den deutschen Großstädten sinken seit Monatsbeginn, während gleichzeitig die Stornierungen steigen. Das hatte die Welt am Sonntag berichtet. Sie beruft sich auf Daten des Hotelportals HRS. Und auch die Flugbuchungen sanken in der dritten Oktoberwoche um 14% zur Vorwoche, jedoch um fast drei Viertel im Vergleich zum Vorjahr. Das zeigt eine Auswertung der Preissuchmaschine Idealo. Ein sehr strenger und langer Winter kündige sich an, sagt Michael Raabe, Generalsekretär des Bundesverbands der deutschen Tourismuswirtschaft.
Anders als beim ersten Lockdown haben wir nicht die Hoffnung, dass der Sommer Entlastung bringt, sondern wir reden jetzt über einen Zeitraum von 5 bis 6 Monaten, in dem die Rahmenbedingungen für unsere Branche außerordentlich schwierig sein werden.
Von einer Situation, die in ihren Auswirkungen einem Lockdown gleichkomme, sprach auch Lufthansa-Chef Carsten Spohr gestern in einer Mitteilung des Konzernvorstands an die Mitarbeiter. Deshalb werde der Geschäftsbetrieb im Winter noch weiter heruntergefahren und möglichst viele Bereiche von Mitte Dezember an in einen Wintermodus versetzt. Die Kosten müssten noch weiter gesenkt werden. Wie ernst die Lage auch vor dieser zweiten Welle schon war, zeigen auch die Zahlen des Statistischen Bundesamts zur Gastronomie. So ist zwischen März und August die Zahl der Beschäftigten um 17,6% gesunken, der Umsatz preisbereinigt sogar um gut 2/5. Die Menschen gehen kaum noch aus, dabei habe die Branche aber viel getan und achte auf Hygieneregeln und Abstandsgebote, meint Erik Heimann, Tourismusexperte der Deutsche Bank Research.
Hier braucht man vermutlich auch ein gewisses Vertrauen in diese Maßnahmen, dass das funktioniert, weil ansonsten kommen solche Fallzahlen und dann auch durch die Aufforderung der Politik, zu Hause zu bleiben, ja, gewissermaßen einen zweiten Lockdown gleich. Und dann wird es natürlich schwer für die Unternehmen, eine solche Krise zu überleben. Also die Insolvenzzahlen dürften hier in den kommenden Wochen und Monaten hochgehen, wenn wir über einen längeren Zeitraum diese einschränkenden Maßnahmen haben, wenn die Fallzahlen hoch bleiben und die Menschen aus Vorsicht lieber zu Hause bleiben.
In einigen Teilbereichen drohe die Insolvenz von 50% der Betriebe, sorgt sich Michael Raabe vom Bundesverband der Tourismuswirtschaft.
Was ich von der Politik erwarte, ist, dass sie diese Stigmatisierung des Tourismus, der Tourismuswirtschaft, des Gastgewerbes, des Veranstaltungsgewerbes, der Kulturwirtschaft, das hängt ja alles zusammen, aufgibt und einfach den Blick schärft für das, was dort an Innovationen, an Hygienemanagement gemacht wird. Und da ist viel Spielraum und den gilt es jetzt auszuloten.
Wie ernst die Lage ist, darauf will die Tourismus- und Veranstaltungswirtschaft an diesem Mittwoch in einer Demonstration in Berlin hinweisen. Das Motto: Alarmstufe Rot. Der wohl auch symbolisch zu verstehende Beginn 5 nach 12.
Weniger Menschen fahren Bahn oder fliegen, auch in Hotels wird weniger übernachtet. Das sind Anzeichen dafür, dass wir noch weit entfernt sind von einem Wirtschaftsleben, wie es vor der Pandemie war. Die wirtschaftlichen Aussichten trüben sich ein, das sehen wir auch beim Softwarekonzern SAP aus Walldorf. Das Geschäft mit der Cloud und das mit Unternehmenslizenzen, das läuft nicht mehr ganz so rund und die Aussichten sind eher trübe. Mischa Erhardt mit Einzelheiten.
Es ist schon das zweite Mal in diesem Jahr, dass Europas größter Softwarehersteller SAP seine Geschäftsprognosen absenken muss. Das ist auch für Finanzvorstand Luka Mucic Neuland.
Es ist ja überhaupt das erste Mal in meiner Zeit als CFO der SAP gewesen, dass wir dieses Jahr einen Ausblick korrigieren mussten. Wenn man das dann ein zweites Mal macht, dann können Sie mir glauben, dass ich jetzt wirklich sicherstellen wollte, dass wir dort zu keiner weiteren Verschlechterung mehr kommen.
Sprich, die Prognosen von SAP sind nun eher konservativ, um in naher Zukunft möglichst keine weiteren Enttäuschungen mehr produzieren zu müssen. Unter anderem Wechselkursschwankungen haben die SAP-Bilanz in den vergangenen Monaten belastet. SAP leidet vor allem aber unter der Zurückhaltung von Unternehmen, was Investitionen in ihre IT angeht. Durch die Pandemie und die sehr unsicheren Aussichten drücken Unternehmen Land auf Land ab auf die Kostenbremse, um Corona-bedingte Ausfälle irgendwie abfedern zu können. Hinzu kommt, dass das Geschäft mit Reisemanagement-Software, die SAP auch verkauft, durch die Krise fast komplett weggefallen ist.
Die braucht derzeit kaum einer. Das heißt, SAP ist eben nicht der große Corona-Krisengewinner wie die großen Technologieunternehmen aus den USA, wie Amazon oder eben wie Facebook mit Instagram und WhatsApp, wo die Leute eben mehr machen, wenn sie nicht rausgehen können.
Sagt Stefan Risse, Kapitalmarktstratege beim Vermögensverwalter Akatis. Die pandemiebedingt schwierige Situation für SAP wird sich so schnell auch nicht verbessern, meint Finanzvorstand Luka Mucic.
Unsere aktuelle Sicht sieht so aus, dass wir denken, dass Corona mit Sicherheit die wirtschaftliche Umgebung noch bis Mitte des kommenden Jahres negativ beeinträchtigen wird und dass wir dann erst ab der zweiten Jahreshälfte 2021 Erleichterung sehen werden.
Diese anhaltende Durststrecke will SAP nutzen, um seine Geschäfte weiter in Richtung von Cloud-Angeboten umzustellen. Die Nutzung von Software über das Internet setzt sich im Vergleich zu einmal gekaufter Software immer stärker durch. Dabei verdienen die Anbieter das Geld allerdings in Form von Nutzungsgebühren über längere Zeiträume hinweg. Zunächst sinken also die Gewinnmargen.
Wir steuern das Unternehmen nicht auf eine kurzfristige Optimierung der Marge, sondern auf unsere langfristigen Wachstumspotenziale. Dort werden wir jetzt den ganz klar ansteigenden Bedarf, der sich aus der Covid-Krise ergeben hat, dass die Unternehmen wirklich stark in die Cloud drängen. Und deswegen ist das genau der richtige Schritt für uns, für die langfristige, zukunftsorientierte Wachstumsgestaltung der SAP.
Kapitalmarktexperte Stefan Risse sieht SAP trotz des aktuellen Gegenwindes hier auf einem guten Weg.
Längerfristig würde SAP seine Kunden wahrscheinlich gänzlich verlieren, wenn sie diesen Weg nicht gehen. Insofern sind die Investitionen in diese Richtung genau das Richtige.
Auf den allgemeinen Gegenwind schließlich reagiert SAP ähnlich wie die meisten seiner Unternehmenskunden. Der Konzern fährt Ausgaben und Investitionen herunter und setzt seinen Sparkurs fort, etwa bei Reisekosten oder durch weniger Neueinstellungen.
Der Softwarekonzern SAP spürt die Folgen der Pandemie. Größere Projekte würden von Unternehmen verschoben. Und SAP steht nicht alleine da. Trübe Aussichten ergeben sich auch aus dem neuen IFO-Geschäftsklimaindex, der die Stimmung der Unternehmen abfragt. Ralf Schmidberger mit Einzelheiten.
Dass sich der Aufschwung nach dem Corona-Schock im Frühjahr wieder verlangsamt, hatten die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute in Deutschland in ihrem vor kurzem vorgelegten Herbstgutachten bereits festgestellt. Und diese Entwicklung zeigt sich nun beim IFO-Geschäftsklimaindex. Dieser ist nach 5 Monaten mit Zuwächsen wieder gefallen. Ihre aktuelle Lage beurteilen die 9.000 befragten Unternehmen dabei noch besser als zuletzt. Die Industrie meldet eine stärkere Nachfrage, etwa nach Autos. Doch beim Blick auf die kommenden Monate herrscht mittlerweile Pessimismus. Und das in allen Branchen, also beim verarbeitenden Gewerbe, Handel, Bau und besonders bei den Dienstleistern, sagt IFO-Präsident Clemens Fuest.
Wir haben das Problem, dass bei den Dienstleistungen eben Menschen zusammenkommen sehr viel. Wenn wir uns vorstellen, Teile der Gastronomie, etwa Catering für Veranstaltungen, auch der ganze kulturelle Bereich, Friseurläden und ähnliche, all diese Aktivitäten sind ja bedroht, wenn wir wieder stärkere Shutdown-Maßnahmen bekommen.
Bei der jüngsten Konjunkturprognose habe man eine zweite Corona-Welle bereits einkalkuliert, meint Fuest. Doch sollte es tatsächlich zu flächendeckenden Lockdowns kommen, wäre möglicherweise der vorhergesagte Wirtschaftseinbruch von 5,4% in diesem Jahr noch zu optimistisch.
Die Stimmung in den oberen Unternehmensetagen trübt sich ein und damit schalten wir zu Jan Plate. Er ist heute unser Börsenreporter. Herr Plate, wir haben dieses eingetrübte Geschäftsklima und wir haben die eingetrübten Aussichten von SAP. Wie sehr belastet beides den DAX?
Also insbesondere SAP belastet den DAX schon sehr. SAP ist ja ein Schwergewicht mit 11% Gewichtung im DAX und Börsianern zufolge ist das von SAP schon eine bittere Überraschung. SAP ist eben Europas wertvollster Technologiekonzern und da wird eben genau hingeschaut. Ja, und die Aktie von SAP doch mit einem wirklich satten Minus von 20% an einem Tag. Das zieht eben den DAX runter. Der DAX, der verliert gut 2,5% auf 12.288 Punkte. Und ja, der IFO-Geschäftsklimaindex, der ist auch zurückgegangen. Dazu habe ich kurz vor der Sendung mit Thomas Gitzel gesprochen. Er ist der Chefvolkswirt der VP-Bank aus Liechtenstein. Und ich habe erstmal nach seiner Einschätzung zum aktuellen IFO-Index gefragt. Der IFO-Index war ja 5-mal in Folge gestiegen. Er hatte sich erholt. Jetzt geht der IFO-Index also ein bisschen zurück, auch mit den ja eben wieder hohen Corona-Zahlen. Also von daher überrascht das nicht wirklich, oder?
Das ist keine Überraschung, dass jetzt der IFO-Geschäftsklimaindex aufgrund der zweiten Corona-Welle federn lassen muss. Wir müssen hinzufügen, schon in der vergangenen Woche ging es beim Einkaufsmanager-Index für Deutschland ebenfalls in den Rückwärtsgang.
Wovor hat die Wirtschaft denn eigentlich konkret jetzt im Moment am meisten Angst? Das heißt ja immer wieder, wenn die Schulen und Kitas zubleiben, dann können die Menschen nicht arbeiten. Also sind geschlossene Schulen und Kitas eine große Angst der Wirtschaft?
Sicherlich. Die Wirtschaft fürchtet sich vor einem zweiten Lockdown. Ein zweiter Lockdown hätte dann sicherlich auch zur Folge, dass Kitas und Schulen geschlossen bleiben. Damit wird es dann aber auch wiederum mit der Kinderbetreuung schwierig werden. Und genau vor diesem Szenario fürchtet sich die deutsche Wirtschaft.
Wie sieht's denn mit dem freiwilligen Konsumverzicht aus? Die Gastronomie, die Restaurants, die Hotels, die leiden eh schon. Ist freiwilliger Konsumverzicht ähnlich schlimm wie ein Lockdown oder auch nur schärfere Beschränkungen?
Es bedarf nicht mal eines zweiten Lockdowns, um eine Volkswirtschaft ins Wanken zu bringen. Es reichen schon freiwillige Distanzierungsmaßnahmen, also gewissermaßen ein freiwilliger Konsumverzicht, um hier ordentliche, deutliche wirtschaftliche Schäden zu hinterlassen.
Wenn wir ins Ausland schauen, wenn dort Maßnahmen ergriffen werden, auf die die deutschen Unternehmen keinen Einfluss haben, wie schlimm ist es dann, wenn wieder Teile aus Italien oder China fehlen? Ist das eine große Angst oder haben die Unternehmen da mittlerweile sich eventuell schon genügend gegen umgestellt?
Umgestellt hat sich hier die deutsche Wirtschaft noch nicht, umfangreich genug zumindest. Nach wie vor bedarf es internationaler Lieferketten. Würde jetzt beispielsweise Logistikketten gestört werden, hätte das sicherlich deutliche Auswirkungen wiederum auf die heimische Wirtschaft bzw. die heimische Industrie.
Solange es keinen flächendeckenden Lockdown gibt und neue Verschärfungen eher regional bleiben, halten sich dann auch die Auswirkungen für die Wirtschaft in Grenzen oder ist das zu positiv gedacht?
Es ist sicherlich zu positiv gedacht. Ich würde es mal so formulieren, dann käme die deutsche Volkswirtschaft mit einem blauen Auge davon. Fakt ist, die Umsatzrückgänge im Dienstleistungssektor wiegen sehr schwer. Und die noch relativ gut laufende Produktion kann hier nur kompensierend wirken. In der Summe bleiben die weiteren Aussichten eher eingetrübt. Also, wenn wir ein Nullwachstum im vierten Quartal verzeichnen würden, wäre es schon positiv.
Wenn wir so ein bisschen ein Fazit ziehen. Die Reisebranche, die Dienstleister, die leiden hingegen, da trauen sich andere Unternehmen, wie zum Beispiel der Pharma- und Agrarchemiekonzern Bayer, schon wieder auch Zukäufe zu. Die scheinen auch zu versuchen, in der Krise das Geschäft zu stärken. Also kann man sagen, fürchtet die Wirtschaft einen Lockdown oder kann man diese Frage gar nicht so pauschal stellen?
In der Tat, es gibt, das müssen wir sagen, auch Krisengewinnler. Es sind nicht alle Unternehmen auf der Verliererseite anzutreffen. Und das zeigt schon, dass hier die Lasten sehr ungleich verteilt sind. Hauptlast trägt derzeit sicherlich der Dienstleistungssektor, während es im verarbeitenden Gewerbe, jetzt auch abhängig vom Sektor, aber wieder stellenweise spürbar nach oben geht.
Sagt Thomas Gitze, er ist Chefvolkswirt der VP Bank. Und Herr Plate, Sie haben Bayer schon erwähnt darin in dem Gespräch mit einer Milliardenübernahme. Was steckt hinter diesem Geschäft?
Da geht es um das Geschäft mit Zell- und Gentherapien. Dafür soll es eine Milliardenübernahme des US-Unternehmens Ask Bio oder wie es komplett heißt, Asklepios Biopharmaceutical geben. Bayer investiert da bis zu 4 Milliarden Dollar und das kommt aber soweit an der Börse gut an. Die Aktie kann heute etwas mehr als 1% zulegen.
Wie entwickeln sich denn der Euro, die Anleihen und das Gold?
Der Euro, der bewegt sich bei $1,18,22. Bei den deutschen Staatsanleihen, da tut sich heute nicht wirklich was. Die durchschnittliche Rendite unverändert bei -0,58%. Und der Goldpreis, der geht allerdings etwas zurück. Der Goldpreis, der fällt um rund 5 Dollar im Vergleich zu Freitagnachmittag auf etwa $1,905.
Schauen wir auf China. China will gegen US-Rüstungskonzerne Sanktionen verhängen und reagiert damit auf Waffengeschäfte der USA mit Taiwan. Sehen Sie darauf Bewegungen?
Da sind vorbörslich schon Bewegungen zu sehen. Diese vorbörslichen Kurse, die sind natürlich immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber da scheint eben schon Druck auf den Aktien zu sein. Also zum Beispiel die Papiere des Flugzeugbauers Boeing oder des Kampfjet- und Hubschrauberanbieters Lockheed Martin, die geben durchschnittlich rund 3% nach. Das ist ja wirklich eine hochpolitische, geopolitische, stressige Geschichte mit China, Taiwan und den USA.
Dann schauen wir noch zum Abschluss auf den wahrscheinlich größten Börsengang der Welt. Da gibt es ja weitere Informationen dazu.
Es geht um den Finanzarm der weltgrößten chinesischen Online-Handelsplattform. Es geht um den chinesischen Alibaba-Ableger Ant Group, der den Bezahldienst Alipay betreibt. Dieses Fintech, die Ant Group, will beim Börsengang rund 34 Milliarden US-Dollar einspielen. Der Börsengang soll in Hongkong am 5. November stattfinden.
Jan Plate war das mit dem Börsenbericht und die eben schon angesprochenen möglichen Sanktionen gegen US-Rüstungskonzerne durch China. Die schauen wir uns jetzt noch einmal genauer an. Ruth Kirchner kennt die Vorgeschichte dazu.
Inmitten von Spannungen mit China hatte die US-Regierung letzte Woche den Verkauf von Rüstungsgütern an Taiwan im Wert von umgerechnet 1,5 Milliarden Euro genehmigt. Dabei geht es laut Pentagon um Raketen, Aufklärungssensoren und Artillerie. China betrachtet Taiwan als abtrünnige Provinz, die notfalls mit Gewalt wieder mit dem Festland vereinigt werden soll. Die USA haben wie die meisten Länder der Welt keine offiziellen Beziehungen zu Taiwan, sind aber Taipehs wichtigster Waffenlieferant und Unterstützer. Auf die Sanktionsdrohungen reagierten Lockheed Martin und Raytheon zunächst nicht. Ein Boeing-Sprecher teilte mit, der Konzern habe mit der chinesischen Luftfahrtbranche eine langjährige Partnerschaft, die nicht in Frage stehe.
Ruth Kirchner berichtete. In vielen Ländern steigen die Infektionszahlen gerade. Selbst aus China werden neue Covid-19-Fälle gemeldet. Aber über China heißt es sonst eigentlich, das Land habe die Pandemie in den Griff bekommen. Offiziell. Zumindest hat die Staats- und Parteiführung im Moment gerade Zeit, sich den eher langfristigen Plänen zu widmen, während andere Länder noch damit beschäftigt sind, die wirtschaftlichen Corona-Folgen abzupuffern und vorzusorgen. In Peking wird ab heute der neue 5-Jahres-Wirtschaftsplan vorbereitet. Und da geht es zum einen um das Ziel der Klimaneutralität. Bis 2060 soll das erreicht werden. Und die chinesische Führung setzt auf eine neue Strategie, den dualen Wirtschaftskreislauf. Was das bedeutet und was dahinter steckt, Steffen Wurzel berichtet.
Nach wie vor steckt Chinas Staats- und Parteiführung zweimal pro Jahrzehnt die wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen fest mit 5-Jahresplänen. Darüber, wie diese Pläne entstehen, wird öffentlich vorab nicht diskutiert. Die alles entscheidende sogenannte 5. Plenumssitzung der Kommunistischen Partei, bei der die 5-Jahrespläne entworfen werden, findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Heute ist es wieder soweit und auch wenn Chinas kommunistische Führung unter sich bleibt, sie hat in den vergangenen Wochen bereits klargemacht, welche Schwerpunkte der neue 5-Jahresplan haben wird. Staatschef Xi Jinping sagte Mitte Oktober in der Wirtschaftsmetropole Shenzhen, in China entsteht ein neues Wirtschaftsmodell, ein System des doppelten Wirtschaftskreislaufs. Der doppelte Wirtschaftskreislauf. In China kommt dieser Tage keine wirtschaftspolitische Diskussion ohne diesen Slogan aus. Was hinter dem Begriff steckt, erklärt Wang Dan, die Chefökonomin der Hang Seng Bank in Shanghai. Der erste der beiden Kreisläufe bezieht sich auf die inländische Wirtschaft. Chinas Führung möchte sie stärken. Das gilt für die Produktion, also für das Angebot, und für den Konsum, also für die Nachfrage. Der zweite der Kreisläufe bezieht sich aufs Ausland, auf ausländische Märkte. Bedeutet, das Ausland bleibt wichtig für Chinas Wirtschaft. Investitionen, Expertenwissen und Spezialbauteile aus anderen Staaten bleiben willkommen. Andererseits aber will die chinesische Führung mit dem neuen Wirtschaftsmodell unabhängiger werden vom Ausland, um mit den wachsenden Handelsbeschränkungen und möglichen künftigen Sanktionen besser umgehen zu können. Nick Morrow ist der US-China-Handelsexperte bei der Economist Intelligence Unit, einem Wirtschaftsanalyseanbieter in Hongkong. Für mich sieht es so aus, dass Chinas Staatsführung mit dem doppelten Wirtschaftskreislauf gewisse Missstände beheben will, die es in der inländischen Wirtschaft noch gibt. Beispielsweise ist China nicht gut genug bei der Herstellung von Computerchips. Chinas Staatsführung will das Land also möglichst bald unabhängig machen von Spezialbauteilen und Expertenwissen aus den USA. Für europäische Firmen könnte das zumindest kurzfristig wirtschaftliche Chancen bieten, sagen Analysten. Langfristig aber ist das Ziel der chinesischen Führung klar: unabhängig werden von ausländischen Grundstoffen, Spezialmaschinen und Expertenwissen. Wie genau der sogenannte doppelte Wirtschaftskreislauf umgesetzt wird, ist noch unklar. Bisher handle es sich noch um einen mehr oder weniger inhaltsleeren Slogan, sagt Wang Dan, die Chefökonomin der Hang Seng Bank in Shanghai. Das ist noch ein ziemlich vages Konzept, vergleichbar etwa mit der neuen Seidenstraße. Als dieser Plan damals zum ersten Mal vorgestellt wurde, wusste auch niemand, was dahinter steckt. Dasselbe eben jetzt mit dem doppelten Wirtschaftskreislauf. Der Begriff ist offen für Interpretation durch die Wirtschaft und durch die Regionalregierungen. Erst danach dürfte die Staatsführung das Ganze wirklich ausdefinieren. An den Grundproblemen der chinesischen Wirtschaft wird auch der neue Fünfjahresplan zunächst wenig ändern. Erstens entwickeln sich die Konsumlaune und Binnennachfrage innerhalb Chinas weiter unterdurchschnittlich. Und zweitens wächst weltweit das Misstrauen gegenüber Chinas kommunistischer Führung. Zunehmend spüren das auch Unternehmen aus der Volksrepublik.
China und der Fünfjahresplan, Steffen Wurzel berichtete. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt und deswegen wachsen auch die wirtschaftlichen Sorgen. Und das ist jetzt ein Thema in der Wirtschaftspresseschau.
Es wäre eine Illusion zu glauben, dass sich die Wirtschaft jetzt weiter erholen kann, notiert die Frankfurter Rundschau. Und es wird deutlich, dass sich die Regierung mit der Senkung der Mehrwertsteuer ein brandgefährliches Ei ins Nest gelegt hat. Nun droht das Auslaufen der Absenkung, in den Augen der Verbraucher eine Steuererhöhung, mitten in eine möglicherweise noch tiefere Krise zu fallen. Die Regierung wird also verschärft darüber nachdenken müssen, die Mehrwertsteuersenkung doch zu verlängern. Das Handelsblatt ist überzeugt, eine reine Verlängerung bestehender Hilfsprogramme inklusive ein paar Modifikationen wird nicht ausreichen, um über den Corona-Winter zu kommen. Die Bundesregierung muss deshalb nun neue Wege beschreiten. Sie sollte rasch den steuerlichen Verlustrückgang ausweiten, um Unternehmen zu helfen, ohne sie zugleich zu überschulden. Den Konsum könnte sie über eine Steuersenkung vor allem für untere Einkommen ankurbeln. Das beste aller Krisenbekämpfungsmittel bleibt aber die größtmögliche Eindämmung des Infektionsgeschehens. Für eine steuerliche Entlastung aller, die im Homeoffice arbeiten, plädiert der Tagesspiegel aus Berlin. Das betreffe inzwischen 61% der Belegschaften. Arbeiten, wo man wohnt, spart zwar den Weg zur Arbeitsstätte, kostet ansonsten aber auch mehr, als wenn man ins Büro geht. Eine maximal unbürokratische Lösung ist mehr als wünschenswert. Es müssen einfache Pauschalmodelle her. Vorschläge gibt es. Das erleichtert den Finanzämtern die Arbeit und den Wohnzimmerworkern die Steuererklärung. Zweifelsohne eine Herausforderung für ein Steuerwesen, dessen Neigung zur Umständlichkeit legendär ist. Die Süddeutsche Zeitung weist darauf hin, dass sich Privatkrankenversicherte auf deutlich höhere Beiträge einstellen müssen. Der größte Anbieter DBK erhöht die Beiträge zum 1. Januar um durchschnittlich 17,6%. Andere werden folgen. Der Beitragsschock wird die Debatte über die Zukunft der PKV mit 9 Millionen Versicherten im Verhältnis zu den gesetzlichen Kassen mit 84 Millionen Versicherten befeuern. Im eigenen Interesse sollte die Branche ihre großzügige Grundhaltung gegenüber Ärzten und Krankenhäusern überdenken und übrigens auch viel strikter an ihren Kosten arbeiten, auch im Vertrieb.
Das war die Wirtschaftspresseschau. Im bayerischen Landteil Rottal-Inn wird ein Quasi-Lockdown verhängt. Schulen, Geschäfte und Kitas bleiben geschlossen. Mehr dazu in Deutschland heute um 2:10 mit Antran. Das war Wirtschaft am Mittag. Mein Name ist Sina Fröndrich.